Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle hier Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, hallo Britta, hallo Mareike und hallo Jens.
Willkommen.
Oder, ja,
oder weil, umgekehrt.
Ja, eigentlich bin ich ja Gast. Aber trotzdem mache ich das jetzt einfach so, dass ich dich hier willkommen heiße. Das erste Mal, korrekt? In der Kanzlei am Mikrofon.
Ich bin Rookie, ja. Ja. Das erste Mal reingeworfen.
Aber natürlich alter Veteran in der Kanzlei im Rathaus.
Das darf man so nennen.
Ne? Das darf man sagen. Und wir haben heute ein spannendes Thema, wo wir dich natürlich als Fachanwalt für Familienrecht extrem gut gebrauchen können.
Ich tue mein Bestes.
Ja, das wird auch nötig sein. Und was du noch nicht weißt, ist, dass ich meistens schräge Anfänge für diese Podcast-Episoden baue. Und heute habe ich mir die Frage überlegt, was haben Eltern und Fitnessstudios gemeinsam?
Eltern und Fitnessstudio?
Ja.
Man muss meinen Beitrag zahlen, auch wenn man nicht mehr hingeht.
Genau das. Ja.
Stimmt sie gerne.
Und so sind wir dann tatsächlich im Thema Elternunterhalt. Und die ernsthafte Frage vielleicht, die wir am Anfang irgendwie mal so anschneiden können, ist es wirklich so, dass Eltern von ihren Kindern Unterhalt für Pflegekosten bekommen?
Ja, kann so sein. Es kommt aber wie immer im juristischen was drauf an.
Das ist eine schräge Richtung. Ne? Also man hat es gar nicht richtig auf dem Schirm. Ne? Also
überhaupt nicht, nein. Aber es ist, die gesetzliche Regelung ist an der Stelle sehr eindeutig. Verwandte sind untereinander unterhaltspflichtig.
Ja.
Mehr steht da nicht. Verwandte.
Da und kommt Verwandte noch ist dann alle Richtungen.
Eben, nach unten und nach oben.
Steht ja nicht Verwandte in gerader Linie?
Naja, ich habe ein bisschen abgekürzt. Also die Geschwister müssen jetzt nicht zahlen, aber die direkt nach oben und unten, die sind halt von vornherein dem Grunde nach unterhaltspflichtig, schlicht und ergreifend. Deswegen haben wir das Thema immer.
Ja.
In der Regel werden die ausgeschlossen, weil da ein paar andere zwischen sind, die eigentlich dafür zuständig sind. Aber grundsätzlich.
Aber es wird vor allen Dingen dann in der Praxis ein Thema, wenn Pflegekosten irgendwie anfallen, ne? Weil dann ein großer Kostenblock entsteht und dann haben wir das Thema. Ne?
Ich mache viele Jahre Unterhalt, Familienrecht schon, Unterhalt vor allem. Und da hat noch nie jemand von den Eltern selbst an die Kinder, von den Kindern Unterhalt haben wollen. Ich hatte noch keinen Fall. Das kommt immer nur vom Amt.
Das
ist der Aufhänger.
Und das Amt ist dann was für ein Amt?
Sozialamt, Sozialträger.
Das heißt, wir haben dann Eltern, die Sozialhilfeempfänger sind. Ist das richtig verstanden?
Ja, im Prinzip, na, Sozialhilfe passt jetzt hier nicht, aber vom Grundsatz ja.
Ja.
Die haben Heimkosten, was kostet ein Heim heutzutage? 5.000 Euro im Monat. Mhm. Da haben sie die Rente, eigene Rente, Pflegegeld haben sie meist irgendwie, Pflegegrad 1, 2, 3. Mhm. Aber trotzdem reicht es nicht. Da ist eine Lücke von 1.000 Euro, sage ich mal, 1.500 Euro.
Mhm.
Und dann müssen sie zum Amt.
Ja, ich glaube, der Eigenanteil liegt meistens so um und bei irgendwo zwischen 3 und 3,5 tatsächlich.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn. Ja, genau. Das ist schon echt schon relativ viel. Und das können viele eben nicht aus eigener Tasche decken.
Ja, ja.
Und dann der Unterhaltsanspruch, der besteht natürlich nicht zwischen dem Amt und den Eltern, den Kindern. Der geht nur über die technische Seite.
Die Kinder, das heißt, das Amt sagt, hier fehlt was?
Ja, genau.
Und
warum wir?
Warum wir?
Das sind doch Kinder.
So? Ja, genau.
Ja, genau.
So, und wie ist es dann? Müssen die Kinder immer dann in diesem Fall, den du jetzt gebaut hast, ran? Oder können die auch Argumente vorbringen und sagen, ja, aber nein?
Ja, na klar. Ja. Es gibt so einen Obersatz von der Rechtsprechung, Kinder müssen sich nicht einschränken in ihrer Lebensführung, die sie bis dahin erarbeitet haben.
Ganz im Gegensatz zu Eltern, ne?
Mhm.
Genau.
Findest du?
Wo er wieder zurückkommt zu der Eingangsstufe.
Genau. Ja, gut, freiwillig wird man ja meistens auch Eltern und nicht Kind. Also insofern.
Könnte so sein.
Hast du schon.
Und das ist so der Obersatz, den die Rechtsprechung auch die hält sich nicht immer dran, ist eine andere Frage, aber der Grundsatz ist keine Einschränkung. Man muss sich nicht einschränken, um Unterhalt für die Eltern zahlen zu müssen.
Aber wenn du jetzt bei deinem Fall von 1.000 Euro im Monat bist, ja. Ja, das trifft das ja auch wenige zu, glaube ich, in der Bevölkerung, die sagen, jo, 1.000 kann ich ruhig abgeben im Monat, keine Einschränkung gespürt.
Selbst die, die es könnten, empfinden das nicht so. Die brauchen mein Geld, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das sind sie jammern auf hohem Niveau gelegentlich.
Also was heißt das dann für die Praxis, dieser Grundsatz?
Das ist ein reines Empfinden jetzt, ehrlich gesagt.
Ja.
Also, wenn mir jemand 500 Euro im Monat wegnimmt, das hätte ich sonst für anderes geplant, einen größeren Urlaub oder ähnliches. Es ist ein Einschnitt, müssen wir ehrlich sein. Welches Niveau der Einschnitt ist, ist so eine andere Frage. Ne?
Aber ich glaube, das Problem ist auch, je mehr Geld du hast, desto mehr gibst du in der Tendenz auch aus. Ne? Genau. Deswegen ist das letztendlich, du hast ja gesagt, jammern auf hohem Niveau, da hast du sicherlich auch irgendwo recht. Aber es bleibt ja trotzdem spürbar, wenn 1.000 Euro weniger da sind.
Mhm. Aber das ist auch, dass ich meinte, dass die Rechtsprechung sich nicht so wörtlich dran hält, was sie eigentlich im Obersatz sagt. Du musst dich nicht einschränken und du hast automatisch eine Einschränkung. Wenn du dir 1.000 Euro, 1.500, 500, das sind schon Größenordnungen, die der Normalsterbliche nicht mal eben so entbehren kann pro Monat, weil es ja eingeplant ist, eingerichtet ist.
Aber ich habe doch so ein Vermögen, Familienvermögen oder Einkommen, was davon außen vorgenommen ist.
Einkommen.
Das ist ja die erste Grenze, die seit, ach Gott, schon ein paar Tage her jetzt. 2000,
2 oder 3 Jahre, denke ich, ja.
Ja, sogar schon länger. Also dieses,
noch länger?
Dieses, ich glaube, 20 ist das verkündet worden. Das sogenannte Alters... Altersentlastungsgesetz.
Ja, irgendwas mit dem... Ist das nicht das Familienentlastungsgesetz?
Ja, da war das mit drinne tatsächlich. So? Hm? Und da haben sie 100.000 Euro als Schlagwort. Das ist so die Grenze gewesen. Vorher darf das Sozialamt nicht mitspielen, wenn man mehr als 100.000 Euro brutto verdient.
Dann ist überhaupt dieses Elternunterhalt ein Thema.
Dann ist das eigentlich ein Thema im Endeffekt.
Okay. Genau, und auch die 100.000 Euro beziehen sich auf den Unterhaltspflichtigen. Ne? Also früher, meine ich, haben wir doch vom Familieneinkommen gesprochen. Ja, ja. Jetzt sprechen wir vom Einkommen des Unterhaltspflichtigen selber.
Das hat damit zu tun, das Schwiegerkind.
Das
ist ja nicht pflichtig gegenüber der Schwiegermutter oder Schwiegervater im Endeffekt. Deswegen sagt man nur das Kind, nur dessen Unterhaltspflicht geht ja auf das Amt über.
Ja.
Deswegen ist das ist häufig schon so, dass man, wenn die Tochter, das klassische Rollenbild, wenn man nehmen, der Mann verdient ganz viel und die Tochter, also die Tochter, Schrägstrich, doch Tochter passt, die hat halt unter 100.000 Euro. Normales Einkommen von 50.000, 60.000 Euro brutto im Monat im Jahr, dann ist die raus aus der Nummer. Da ist auch egal, wie viel der Ehemann verdient.
Mhm.
Und das ist immer mein Tipp, wenn die hier sitzen, die Leute, in der Vorsorgeplanung. Die werden ja angeschrieben vom Amt. Mutter, Vater stellen Antrag auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Endeffekt. Und ungedeckten Kosten wollen sie haben. Und dann, da ist doch ein Kind, dann bohren schon mal die Eltern, die Ämter bei den Eltern nach. Was macht denn ihr Kind? Haben die noch Geschwister? Wie viel verdienen die denn? Haben die Vermögen und so weiter? Das machen die gelegentlich, das ist zu beobachten in der Praxis.
Mhm.
Man hält die Klappe. Im Endeffekt sagt man, die Arbeiten sind ganz Ding ist gut, aber mehr sagt man auch nicht. Keine Details. Manchmal ist dann schon Schluss, muss man wissen, da ist die Rechtsprechung noch uneinheitlich. Wann darf dann das Amt überhaupt an die Kinder herantreten?
Mhm.
Wenn sie Anhaltspunkte haben, dass sie mehr als 100.000 Euro verdienen. Wenn es in der Luft ist, ein luftleeren Raum ist, kann man einfach nur sagen, ich habe nicht.
Aber wie sollen die es rausfinden, ohne dass die Eltern irgendwie
genau,
klappern,
schwierig.
Sag ich mal.
Deswegen Klappe halten, sage ich den Eltern.
Ja.
In der Regel kriegt man immer ein Schreiben vom Amt. Mittlerweile ist es so eingebürgert, dass man immer ein Schreiben bekommt, einen Auskunftsbogen. Ne? Ich darf Sie bitten, bei Ihrer Einkommensvermögensverhältnisse offenzulegen, weil Ihre Eltern haben hier einen Antrag gestellt. Wir müssen prüfen, ob Sie nicht herangezogen werden können. Ganz freundlich, Formularbogen. Und dann hält man in der Situation, wenn man tatsächlich unter 100.000 Euro verdient. Wenn man drüber ist, dann ist man drinnen im Topf, dann wird halt geprüft im Detail.
Mhm.
Wenn man aber nicht drunter ist, dann legen Sie den Steuerbescheid rein oder die Lohnsteuerjahresabrechnung, wo dann das Bruttoeinkommen drauf ist, unter 100.000, hier ich bin, ich nicht.
Ja.
Das ist eine technische Frage, das ist ein bisschen sehr juristisch jetzt an der Stelle. Es muss erst einmal der Anspruch übergehen aufs Amt. Und nur an dieser Stelle gilt die 100.000 Euro Grenze, muss man wissen. Wenn man drüber ist, dann geht's über und da wird geprüft. Wenn man drunter ist, geht nichts über, dann dürfen die auch nichts geltend machen, das Amt. Da sind wir raus aus der Nummer. In der Praxis hat das Amt natürlich da einen schlechten Platz erstmal.
Ja.
Ich habe keine konkreteren Daten, ich komme da auch nicht ran, gibt ja Datenschutz. Wo kriege ich die Informationen her?
Ja.
An der Stelle ist die erste Weichenstellung für die Mandanten, wenn ich die mit auf den Weg gebe. Erstmal die Eltern instruieren. Nichts weiter sagen. Ist mein Sohn, ja, der ist auch arbeiten, mehr nicht.
Nicht voll stolz erzählen.
Genau, das ist es aber. Genau, das ist der Punkt.
Ja.
Und dann sagen, ach, die haben da auch auf Sylt, haben sie schon letztens wieder eine Immobilie gekauft noch. Nee, nicht unbedingt erwähnen.
Ja. Und beim Einkommen nehme ich dann an, ist es so ein bisschen entkoppelt, wahrscheinlich von so diesen üblichen einkommensteuerrechtlichen Bewertungen, weil ja, wenn das zum Beispiel ein verheiratetes Paar ist, mit dem Schwiegerkind quasi zusammen, dann würde ja so eine gemeinsame Veranlagung stattfinden, dann würde sich das ja so gar nicht richtig ergeben, das Einzelne.
Nee, es wird einzeln geguckt, natürlich.
Es wird einzeln geguckt, man guckt nicht, wie das Finanzamt üblicherweise guckt.
Doch, eigentlich schon. Aber nach getrennter Veranlagung halt.
Ja, okay.
Man muss ja nur sein Einkommen offenlegen. Mhm. Und das ist besser, Steuerbescheid würde ich nicht reinlegen, wenn der Ehemann drin ist und er seine 500.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat. Da werden Ambitionen, da werden Vorstellungen erweckt vom Amt.
Aber auch wenn das was von dem Ehemann nicht zu berücksichtigen ist?
Trotzdem. Erfahrungsgemäß kommen die trotzdem um die Ecke und versuchen es.
Ja.
Können wir noch einmal zurückgehen? Du hast gesagt, der Anspruch geht nur dann über, also nur der sozusagen bestehende Anspruch geht über. Hm? Heißt das, dass nur wenn der Anspruch besteht, das Amt grundsätzlich auch den Auskunftsanspruch geltend machen kann?
Das ist genau der Punkt, um den es jetzt mir ging.
Genau, aber das habe ich nicht verstanden. Also
die kommen in die Prüfung nur rein, ob Unterhaltsanspruch dem Grunde nach besteht. Ja, haben wir festgestellt eingangs. Ja. Diese 1601 BGB, der ist ja dem Grunde nach da. Ja. Ob er leistungsfähig ist, das können wir erst ermitteln, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen. Aber da sind wir ja nicht drin. Das ist das Knifflige, das heißt rechtlich.
Also eigentlich müssten die Eltern den Anspruch geltend machen, weil die haben dieses Recht, auch Auskunft zu verlangen.
Hm, ja.
Und wenn dann dabei rauskäme, es gibt den Anspruch, dann könnte der staatliche Leistungsträger sich den überleiten.
Ja. Aber auch der Auskunftsanspruch muss
der übergehen. Der Auskunftsanspruch geht aber erst über, quasi,
wenn es Anhaltspunkte gibt.
Wenn es die 100.000 Euro übersteigen. Das ist immer noch eine Schwäche des Gesetzes an der Stelle, muss man schon sagen.
Du kannst doch gar nicht wissen, also nehmen wir das Amt mal außen vor. Ja? Wir machen jetzt mal nur Eltern und Kind. Wenn du als Vater nicht weißt, ob dein Sohn mehr als 100.000 verdient oder nicht, dann hast du doch einen Auskunftsanspruch zu erfahren, tut er das oder tut er das nicht?
Ja, der Vater hat den auch. Das ist das Feinjuristische an der Stelle. Wenn da Papa und Mutter kommen im Endeffekt, da ist 1601, da gilt nur 1601. Mhm. Da gilt halt nicht, ich komme in Stottern, 95 so und so Paragraph SGB Rum 12, wo das drinsteht mit der 100.000 Euro Grenze.
Mhm.
Das gilt natürlich nur im Verhältnis zum Sozialträger. Gegenüber den Eltern, da ist SGB egal. Da steht 1601, wir müssten uns Auskunft wechselseitig erteilen.
Ja,
Eltern, da steht ja auch nichts von 100.000. Nee. Ne? Da gibt es ja auch die Differenzierung. Ja. Da gilt diese 100.000 Euro Grenze theoretisch nicht.
Genau.
Das heißt aber, der Leistungsträger kann, also das Sozialamt, ich bin immer nicht ganz hundertprozentig sicher, wie man es jetzt bezeichnet in dem Kontext. Deswegen sage ich immer staatliche Leistungsträger. Ich glaube, dann weiß man, was gemeint ist.
Ist alles drin, genau.
Ja. Weil da die zusätzliche Hürde mit den 100.000 besteht, sagt man in der Anwendung des Rechts sozusagen, naja, also ihr müsst schon Anhaltspunkt haben dafür, dass es tatsächlich mehr als 100.000 sind, damit ihr überhaupt an die Kinder herantreten könnt.
Richtig, das ist der Punkt. So ist die bisherige Taktik auch gewesen meistens.
Ja.
Und es gibt keine Rechtsprechung. Es gibt zwei Schwächen bei dem Gesetz. Oder naja, eigentlich noch mehrere im Endeffekt. Einmal diese Frage ist nicht entschieden, weil eigentlich muss erst einmal dargelegt werden, dass die Anhaltspunkte bestehen. Mhm. Sonst geht halt nichts über. Ne? Und die Beweislast dafür liegt nicht bei uns, sondern bei der Gegenseite. Das ist ja die Schwäche des Gesetzes, finde ich. Das kann nicht sein, dass man diese Grenze so setzt. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, da ranzukommen in solchen Fällen. Das ist irgendwie nicht zu Ende gedacht. Deswegen kann es auch sein, dass das Obergericht irgendwann mal entscheidet, man ist auskunftspflichtig über das eigene Einkommen schlicht und ergreifend. Und halt nicht so, wie es in einem Gesetz konzipiert ist. Muss man einfach so festhalten.
Wäre ja jetzt nicht auch logisch, ehrlich gesagt.
Aber es gibt da keine Rechtsprechung. Solange es keine Rechtsprechung gibt, ziehe ich mich da zurück, sage ich mal, an der Stelle. Und das sind auch in der Praxis, ist es so gelebt worden auch bisher. Aber die setzen, glaube ich, keine Bescheide bisher in die Welt, wenn jemand keine Auskunft erteilt. Das machen die bisher nicht.
Mhm. Interessant, das wusste ich nicht.
Wusste ich auch nicht.
Das ist die praktische Seite tatsächlich.
Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nach Auskunft gefragt werde, schön Auskunft erteilt.
Lieber ja.
Ich auch.
Ja.
Deswegen war mein Spruch nein.
Ja, ich wäre überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen.
Nee,
aber es ist total logisch, dass der Anspruch nur übergehen kann in dem Moment, wo er auch besteht.
Auch die 100.000-Euro-Grenze ist ja auch fließend, sag ich mal. 100.000-Grenze ist eigentlich nicht so schwer. Ne? 100.000 muss man drüber sein, dann ist gut.
Ja. Also wer drunter ist, können wir ja nicht festhalten, hat eh nichts zu befürchten. Wer kann auch Auskunft erteilen im Prinzip. So. Warum genau, soll er dann den Heckmeck machen? Ne?
Ja.
Wenn ich irgendwo da drüber liege, dann kann man mal überlegen, ob man irgendwie taktisch vorgeht, juristisch. Ne?
Der erste Schritt mal rechnerisch. Zur Grundsteuerjahresbescheinigung haben sie 101 Täter da drin. Da ist aber nichts von Werbungskosten drin. Das ist mal der erste Einwand.
Möglicherweise auch noch andere Faktoren, ne, die noch.
Das war auch ein Streitpunkt, der ist immer noch nicht geklärt, aber weitestgehend geht es in diese Richtung. Weil du fragtest, welche Grundlage ist die Steuergrundlage? Ist sie genau die gleiche wie bei der Einkommensteuer? Das ist auch, dieser Maßstab gilt auch. Was ist Einkommen, Vermietung und so weiter und so fort? Und die Abzüge sind aber nicht klar definiert. Man nimmt aber auch dann diese ganzen Werbungskosten, Freipauschbeträge etc., die meistens ja nicht, häufig nicht ausgeschöpft werden, aber die darf man abziehen noch. Da kommen wir, wenn wir gerade so drüber sind, hilft das schon, da runterzukommen im Endeffekt. Unter die 100. Dann sind wir wieder raus aus der Nummer. Wenn man das absehen kann, dann würde ich vielleicht sogar in die Offensive gehen, hier vorgerechnet, unter Brutto fertig, und mal diesen anderen Kladderadatsch kommt.
Also wer relativ knapp, sag ich mal, dieses sechsstellige Gehalt geknackt hat, hat auch nochmal eine Möglichkeit, vielleicht über eine genaue Bewertung.
Das ist die erste Prüfungsebene an der Stelle. Ja. Wenn wir drüber sind, dann kommen wir in die.
Ja, verstanden.
Kommen wir in den Abklatsch. Wie rechnen wir eigentlich?
Dann haben wir so ein bisschen das Thema quasi Einkommen, glaube ich, gegriffen. Du hast noch kurz erwähnt Vermögen oder die Frage, was ist mit Vermögen? So, wenn man sagt, da sind halt Kinder, die haben vielleicht nicht dieses Einkommen von 100.000, aber haben 1 Million Vermögen. Wie ist das dann?
Das ist für die Grenzberechnung egal.
Auch das, also ist Vermögen wird gar nicht beschaut.
Bei dieser 100.000 Euro Grenze brutto ist nur das Einkommen des pflichtigen Kindes. Nicht Schwiegerkind, Millionenvermögen, die meint, ob nun er sie selbst oder der Ehepartner hat, das spielt bei dieser Grenze keine Rolle. Finde ich auch eine Lücke des Gesetzes, ehrlich gesagt. Oder ja, fehlerhafter Ansatz, ehrlich gesagt. Da wird ja der begünstigt, der alles im Vermögen steckt im Endeffekt und im Jahre der Zeit. Ist da vieles fertig. Solange so großes Vermögen hat man meistens Erträge, ist mal eine andere Frage.
Dann genau, aber die kann man in der Regel dann wahrscheinlich steuern, auch zeitweilig steuern und so weiter. Also das ist schon eine Möglichkeit auf jeden Fall.
Ne? Aber tatsächlich für die 100.000-Grenze Vermögen völlig egal.
Und wenn, du hast gesagt, es ist nicht wirklich praxisrelevant, wenn es jetzt gar nicht um dieses Verhältnis geht mit dem Amt, sondern es ist wirklich das echte Verhältnis zwischen quasi Kind und Elternteil. Und ein Elternteil wird wirklich ganz klassisch gesehen quasi Unterhalt haben von einem Kind, was sehr vermögend ist. Gibt es da dann eine Möglichkeit?
Ja, man ist ja im Unterhaltsrecht, wenn man die Auskunftsanforderung, der besteht ja zwischen den Eltern, wie wir festgestellt haben. Und da ist halt über Einkommen und Vermögen Auskunft zu erteilen.
Ah, okay.
Das zielt in erster Linie nur auf die Verwertung des Vermögens ab, also Zinserträge, Mieteinnahmen etc. Aber wenn der Bedarf so hoch ist, kann man unter Umständen, da wird schwammig, auf das Stamm des Vermögens zurückgreifen. Muss man dann gelegentlich zurückgreifen, Verkauf also oder Beleihung, was auch immer. Das kommt nur selten in Betracht. Weil da kommen wieder Billigkeitsgesichtspunkte mit hinein etc.
Ja.
Aber den typischen, was angesprochen wurde, der Millionär, der auf Sylt, Mallorca, Saint-Tropez ein paar Immobilien hat, würde ich sagen, da ist dann der Einsatz des Vermögens auch durchaus zu erwägen.
Ja, wo dann vielleicht Eltern sagen so, hey, ich habe dich immer durchgefüttert und jetzt
hätte ich gerne. Da kommt man in die Billigkeitsrechtsprechung, die man nie vorhersehen kann. Im Grundsatz kein Einsatz von Vermögen, aber wenn die arme Dame sonst nichts bekommt, die Mami, würde der Richter wahrscheinlich sagen, na komm, hier, die eine Immobilie, die können wir jetzt mal verkaufen.
Also, wie groß kann so ein Finanzbedarf sein vielleicht von so einem Elternteil? Und wie viel muss man dann wirklich bezahlen? Weil ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass ja beim Kindesunterhalt, da gibt es ja dann auch diese schöne Tabelle. Ja,
Die Düsseldorfer Tabelle.
Aber ja, gilt ja für Eltern andersrum.
Genau, also wie läuft es da von der Berechnung? Ohne dass wir jetzt ganz detailliert werden, aber wie ist es? Ist da auch?
Wir haben da keine Tabelle.
Eine Nürnberger Tabelle oder?
Nein, das ist eine reine Kostenfrage. Also wir kommen da nicht mehr in Tabellen rein. Das ist nur, der eigene Bedarf wird ja von der eigenen Lebensstellung geprägt. Die Eltern im Heim haben halt die Heimkosten im Kern. Mehr haben die nicht. Das ist die Grundversorgung, da ist Wohnen, Schlafen, Essen, Trinken, Versorgung, ist ja alles in den Kosten drin, plus Taschengeld.
Aber auch wenn ich zu Hause leben würde, aber meine Rente reicht vielleicht eben nicht mehr, um eine Miete zu bezahlen, mein Essen zu bezahlen und so weiter.
Das ist wahrscheinlich technisch gesehen eher unwahrscheinlich, weil die Grundsicherung gibt es ja. Und der Grundsicherungsanspruch, Grundsicherung, Rentengrundsicherung oder so ähnlich, die ist ja vorrangig einzusetzen. Damit kommen wir da meistens nicht hin, im Regelfall.
Also weil dann würde übernommen.
Da ist der Staat einstandspflichtig und da geht auch kein Anspruch über. Der ist halt da. Der ist gesetzlich geregelt. Das war früher auch, ganz früher mal anders im Endeffekt, wo normalerweise Sozialhilfe ja subsidiär ist. Das heißt, erstmal die, die sonst irgendwie noch was haben, was geben können. Erst am Ende kommt Vater Staat. Mhm. Und das gilt aber für die Grundsicherung nicht. Die ist Einkommen des Elternteils. Und wenn es nicht reicht, ist man verpflichtet, Grundsicherung geltend zu machen. Mhm. Damit haben wir diese Frage, wenn die Mutter zu Hause noch wohnt, quasi nie. Das kommt nicht in Betracht eigentlich.
Ja. Weil wenn unterm Strich sagen, dass eigentlich diese, also wenn so Altersarmut droht, dass das eigentlich keine Bedrohung für Kinder ist?
Für die, die normal verdienen, ja.
Okay, ja.
Ja, für die Gruppe, wenn die viel verdienen, dann man muss ja auch mal es runterbrechen auf das Tatsächliche. Die Berechnung stellt ja auch sicher, dass man tatsächlich nur, wenn es einem wirklich gut geht, diese hohen Kosten zu übernehmen hat. Und damit beantwortet sich fast schon die Frage im Endeffekt. Es ist natürlich ist ein Einschnitt, aber es geht. Man geht danach, kommt man nicht zur Tafel, um sich versorgen zu müssen, wenn man den Unterhalt der Eltern einteilen muss.
Ja.
Die gesetzliche und die Berechnungsgrundlagen sind schon so, dass nur die besser Verdienenden, die gut und besser Verdienenden herangezogen werden können.
Ja.
Da wird es natürlich trotzdem ein bisschen schwammig. Dann leben wir von der Frage der Selbstbehalte vor allem, der Eigenbedarf. Mhm. Das ist ja wie beim Kindesunterhalt umgekehrt. Auch den Kindern muss im Verhältnis zu den Eltern ein gewisser Sockelbetrag verbleiben. Mhm. Der Selbstbehalt, der muss im Portemonnaie letztendlich übrig bleiben. Und da ist es halt nicht einheitlich, muss man ganz nüchtern sagen, in den einzelnen Bundesländern. Jedes Oberlandesgericht hat seine Unterhaltsleitlinien, wo so eine Rahmendaten drinstehen, um Gerechtigkeit so ein bisschen herbeizuführen, in dem gleichen Bundesland zumindest.
Ja.
Und da ist jetzt aktuell, ich habe eben nochmal nachgeschaut, vorsorglich ehrlich gesagt, es ist immer die Tochter, die wieder Unterhalt schuldet und die hat einen Eigenbedarf von 2.650 in dem Dreh, der muss im Portemonnaie verbleiben. Das ist schon ein relativ großer Betrag, finde ich, aber ist auch nicht exorbitant. Das ist schon mal verplant, glaube ich, im Alltag durchaus. Mhm. Wenn man auf dem Leben lebt, dann braucht man auch die 2,6 und wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Mhm. Und das, was drüber ist, über diesem Eigenbedarf, davon behält es nochmal 50%, die Hälfte. Also wenn man jetzt 5.000 Euro netto einkam, musst du 2.650 dann schon mal raus, kommen wir also zu 2.350, ja, und die Hälfte davon darfst du auch behalten. Ne?
Ja.
Und das ist dann der Ausgangspunkt. Der Selbstbehalt ist wichtig. Der ist noch nicht rechtlich abschließend geklärt, muss man dazu sagen. Das war bisher die Bestrebung, das fand ich ganz spannend, habe ich auch meinen Mandanten, die in der Lage waren, auf den Weg gegeben. Es gibt Entscheidungen oder gab Entscheidungen, die sich orientiert haben an der 100.000-Euro-Grenze. Die sagen, wenn der Gesetzgeber sagt, nur über 100.000 muss herangezogen werden, da müssen aber auch das Einkommen, was bei 100.000 Euro rauskommt, netto, muss geschützt sein. Da muss der Selbstbehalt auf diese 5.000 Euro, wenn es dann rechnet, 5.000 bis 5.000 Euro, 500, das war der Betrag, der bei brutto 100.000 sich ergibt ungefähr. Und der muss auch, wenn wir zur Berechnung kommen, als Selbstbehalt gewährt werden. Das fand ich gut, dass man meistens raus, wenn man ein bisschen drüber oder nur über 100.000 Euro, dann kommen wir auch wieder nicht zur Unterhaltspflicht, ein bisschen vielleicht, 100 Euro mal 200 Euro. Da kam aber jüngst die Entscheidung, ganz im Oktober letzten Jahres erst, so vor kurzem erst publiziert werden, die sagen, BGH sagt, nee, so können wir das nicht machen. Das ist Sozialrecht und das ist Unterhaltsrecht. Hat uns nicht zu interessieren, was das Sozialrecht sagt.
Ja.
Kann man drüber streiten, aber BGH ist natürlich die letzte Instanz an der Stelle.
Können wir nochmal, du hast gesagt, Selbstbehalt. Was ist mit Kindern, die man hat, denen man zum Unterhalt verpflichtet ist, was ist mit Immobilienfinanzierung, spielt das alles eine Rolle oder sind wir rein bei dieser Grenze mit?
Wir haben jetzt eigentlich einen Schritt, übersprungen. Die erste Frage, 100.000, haben wir geklärt. Jetzt kommen wir zur Berechnung, wie ist das Einkommen zu ermitteln, das unterhaltsrechtliche Rente. Mhm. Und der dritte Sprung, ja, jetzt vorgezogen, der dritte Schritt ist die Frage der Leistungsfähigkeit. Sprich, ob man, bleibt am Ende mir genug übrig. Und diese Punkte, die du jetzt gesagt hast, kommen wir in die zweite Prüfungsschritt rein. Was ist denn eigentlich das unterhaltsrechtlich relevante Einkommen? Nettoeinkommen ist klar. Mhm. Natürlich ist der erste, der abgezogen wird, das Kind. Das eigene Kind geht natürlich vor. Mhm. Da gibt es wieder auch Detailfragen, aber im Prinzip zieht man den Bedarf des Kindes ab. Den müssen wir erstmal, da müssen wir das Kind durchfüttern und dann kommt erst Mutter ran. Das ist ja auch nachvollziehbar. Mhm. Ergibt sich auch aus dem Gesetz von der Reihenfolge der Unterhaltsberechtigten. Da ist halt die Mutter ganz hinten. Finanzierung spielt auch mit rein, ne, bei der Bereinigung. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, wir wohnen, klassische Situation, unser eigenes Heim ist noch nicht abgezahlt, Da wohne ich drin mit meiner ganzen Familie und zahle dafür meine 1.500 Finanzierungsaufwendungen monatlich. Und die werden natürlich auch abgezogen, diese Kreditbelastung. Allerdings kommt auch der Mietwert, das nennt man im Unterhaltsrecht Geldwert, der Wohnvorteil. Man wohnt im Haus mietfrei, zahlt dafür an die Bank dafür und deswegen kriegt man diesen Wert des Wohnens. Theoretisch würde man sich am Mietspiegel, sag ich mal, orientieren. Was würde man hierfür zahlen für eine Miete? Und dafür kann ich aber die Kreditkosten abziehen. Und jetzt gibt es das Bonbon für den Unterhaltspflichtigen beim Elternunterhalt. Man nimmt nicht die objektive Miete, sondern eine angemessene kleine, da wird es wieder schwammig, eine angemessene kleinere, die wir uns sonst nehmen würden. So ungefähr. Da wird es wieder schwierig, wie soll ich das eigentlich bemessen im Endeffekt. Man orientiert sich da gerne an dem, in den Selbstbehalten sind ja immer Wohnkosten inkludiert. Wir gehen davon aus, dass die und die Wohnkosten da sind monatlich. Das ist jetzt aktuell 1.000 Euro beim Elternunterhalt. Beim Kindesunterhalt zum Beispiel wesentlich weniger. Beim Elternunterhalt sind da 1.000 Euro ungefähr inkludiert. Und den würde man dann ansetzen. Das heißt, ich würde das Einkommen, Nettoeinkommen 4.000 Euro plus 1.000 Euro Mietwert abzüglich 1.500 Euro Finanzierungskosten. Sodass die Finanzierungskosten in dem Fall noch ein bisschen zu Buche schlagen. Aber da fällt dann in diesem großen Thema Bereinigung, was für Altersvorsorge betreiben wir noch, 5% können wir mindestens ansetzen an der Stelle. 5% des Bruttoeinkommens, Entschuldigung. Das wird man monatlich umgerechnet, kann man das abziehen. Also Altersvorsorge, Lebensversicherung, Rentenversicherung extra, sonstige Bauanlagen noch, die man machen kann. Es hat da freie Hand, was man macht. Und das ziehe ich alles ab in der zweiten Ebene der Berechnung. Und dann kommt man dem, was restlich, was wirklich im Portemonnaie übrig bleibt am Ende des Tages, das wird angeschaut.
Ja.
Sodass dann die Sandwich-Generation an der Stelle so zum Tragen kommt. Kindesunterhalt nach oben.
Und die Berechnung macht die, also findet die nur statt, das ist vielleicht eine voll blöde Frage jetzt, aber findet die nur statt, wenn der Anspruch zwischen Kind und Eltern direkt geltend gemacht wird oder findet die auch statt, wenn der Leistungsträger sich einen Anspruch über... Muss ja, ne? Weil die Basis ist die gleiche.
Ja. Das, an der Stelle, wenn wir die erste Hürde übersprungen haben, sind wir wieder parallel. Da laufen wir genauso wie die Eltern, wie wir da berechnen würden, berechnen wir auch gegenüber dem Amt.
Okay, das heißt, mit der 100.000-Euro-Grenze bin ich noch nicht automatisch in der Verpflichtung auch zu leisten, sondern da, das eröffnet sozusagen nur die Möglichkeit, das überhaupt zu prüfen.
Genau.
Und du hast aber sozusagen als Familienrechtler, egal jetzt ob Elternunterhalt, Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt, die Fachkenntnis, das auch durchzuprüfen. Wenn ich jetzt zu dir sage, Jens, wie viel Unterhalt muss ich denn zahlen, das ist mein Einkommen, das sind die Parameter, dann kannst du das sozusagen durchprüfen.
Genau.
Okay.
Mache ich gelegentlich auch. Man kommt tatsächlich aber nicht so häufig hin. Es verlagert sich die ganze Thematik Elternunterhalt, verlagert sich so ein bisschen auf das Thema vorhandenen Vermögens, wenn man in die Berechnung reinkommt. Muss ich das Vermögen einsetzen oder nicht?
Ja.
Diese Frage stellt sich häufig ein bisschen. Und es kommen ja auch viele Mandanten im Vorwege, muss man sagen.
Das ist wahrscheinlich auch eine Empfehlung, oder? Dass man, wenn das droht, in Anführungsstrichen, dass man dann...
Wollte ich damit einfließen lassen, tatsächlich. Ja. Weil da kann man noch ein bisschen gestalten, wenn man es mal aus dem Blick der Kinder mal betrachtet. Wie schütze ich mein Vermögen als Obersatz mal? Und da kann man so ein bisschen verlagern unter Umständen. Umschreiben teilweise auf die Eltern, auf die Ehepartner oder ähnliches, ne? Wenn sie gemeinsames Einkommen, das kann man alles tun und dann lagert es erstmal raus.
Ja.
Dann kommen wir natürlich immer an diese Dunstschwelle, die man vielleicht kennt mit der 10-Jahres-Frist, wenn wir Schenkung haben. Das ist der erste Punkt natürlich, der geprüft wird vom Sozialamt. Haben die Eltern nicht gegenüber den Kindern vielleicht eigene Ansprüche noch neben dem Unterhalt? Stichwort immer Vermögensrückforderung. Übertragung, eigenes Vermögen.
Verarmung des Schenkers, ne?
Genau.
Also man hat mal was geschenkt an seine Kinder und jetzt braucht man die Kohle eigentlich selber.
Richtig.
Ja.
Dieser 5528 BGB steht das drin, dann kann ich es zurückfordern.
Ja.
Und das ist ein Vermögensanspruch, der besteht und Vermögen ist vorher einzusetzen, bevor ich an die Kinder herantrete. Das weiß auch das Amt.
Ja.
Und dann haben wir die klassische Frage, ach schön, 10 Jahre noch nicht um, 10 Jahre deswegen, 10 Jahre deswegen, weil nach 10 Jahren Schenkung ist man raus. Da kann man nichts mehr zurückfordern im Grundsatz. Da gibt es wieder Detailfragen noch, aber im Allgemeinen. Und da verlangert sich gerade auch ein bisschen die ganze Thematik. Die gehen immer aufs Vermögen, wenn es geht.
Ja.
Also nicht zu spät übertragen. Nicht zu spät an die Kinder übertragen, um die 10-Jahres-Frist nicht zu gefährden, wäre dann ein Stichwort, das man sich
und nicht zu spät sollte. Mit dir sprechen quasi.
Das auch nicht. Um das Vermögen rechtzeitig und das Einkommen rechtzeitig zu verteilen, um nicht auf Unterhalt in Anspruch genommen zu werden.
Zum Schluss haben wir noch eine Schätzfrage. Jetzt haben wir nur Expertinnen und Experten hier. Deswegen wird die Spannbreite der Schätzung wahrscheinlich ultra gering sein, im Vergleich zu sonst, aber teilweise Millionen Abweichungen.
Weil du sonst keine Expertin hast, oder?
Naja, aber die Streuung war sehr groß in der Vergangenheit, oder? Und ihr habt es schon ein bisschen angesprochen, weil es natürlich auch sehr nah am Thema ist. Also, meine Schätzfrage heute ist, wie hoch ist der durchschnittliche monatliche Eigenanteil, den Pflegebedürftige in Deutschland für einen Platz im Pflegeheim zahlen müssen? Ich glaube, Mareike hat schon was gesagt.
Ja,
aber jetzt müsst ihr euch auf 1-Euro-Betrag
festlegen. Auf 1-Euro-Betrag, dann sage ich 3.200.
3.200?
Das wäre mir fast ein bisschen viel. Also bei 2 wäre ich vielleicht. Ich gehe mal davon aus, dass da das eigene Einkommen noch nicht drin ist. Das kommt dann noch, was man reinschmeißen muss oder was. Ja, dann bin ich so bei 2.
Ich würde sagen 3.500.
Verrückt. Also dann, also der Wert für 2025 sind 2.984.
Ist ja nahezu exakt.
Und da ist dann Mareike ziemlich gut dran gewesen.
Ich wollte erst 3.000 sagen, hätte ich es mal gemacht.
Ja, verrückt. Und ich habe hier so eine Tabelle, auch sehr, was da gibt. Und da auch dann nach Pflegegrad, wie hoch auch einfach die Kosten sind, ne, für so eine Unterbringung, das ist krass. Das ist schon krass. Ja. Also das geht dann bei Pflegestufe 5 dann wirklich auch über 5.000 Euro. Also das ist schon... schon ordentlich. Ja, also ist dank deines Besuchs etwas Verrücktes geschehen. Mareike hat die Schätzfrage gewonnen.
Yes, endlich mal.
Und hätte ich das gewusst, hätte ich mich noch vorbereitet.
Und wir danken dir für diesen familienrechtlichen Ausflug.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.